Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir wieder in die Welt der Leichtathletik ein. Diesmal dreht sich alles um das Kugelstoßen. Und hierbei kann es manchmal dieser eine Stoß sein, der den Unterschied macht. Bei dieser beeindruckenden Disziplin wird eine Metallkugel mit viel Explosivität und Kraft so weit wie möglich gestoßen. Also, wer am weitesten stößt, gewinnt. Eigentlich ganz einfach, oder? Aber Achtung! Ein Stoß gilt nur dann als erfolgreich, wenn der Sportler oder die Sportlerin den Kreis nach dem Aufprall der Kugel kontrolliert nach hinten verlässt.
Unsere Gästin Nina Ndubuisi ist eine vielseitige Sportlerin. Sie brilliert sowohl im Kugelstoßen als auch im Diskuswerfen und zeigt ihr Talent und ihren Ehrgeiz für beide Disziplinen. Besonders intensiv widmet sich die 20-Jährige aber dem Kugelstoßen und traut sich in dieser Disziplin schneller den Sprung in die nationale und internationale Spitze zu. Dass sie dies gelingen kann, bewies sie bereits im letzten Jahr, als sie bei den deutschen Meisterschaften im U23 Gold holte. Im Interview teilt Nina ihre Tipps für den perfekten Wurf und spricht darüber, wie sie mehrere Disziplinen trainiert und verrät, warum sie sich für ein Studium in den USA entschieden hat. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Nina, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, danke schön, ich freue mich sehr hier zu sein.
Mega schön, dass du sogar hier im Studio bist.
Genau.
Wir starten wie immer direkt mit dem Fragensäckchen. Ich reiß dir rüber. Okay. Du darfst einmal reingreifen.
Ich bin gespannt.
Das sind wir auch immer.
Okay. Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Direkt eine Challenge zu Beginn.
Gut, dann überlegen wir mal. Ein eigenes Sportteam. Ich würde dann wahrscheinlich also so vielleicht so in die Richtung Fußball gehen und dann vielleicht Power Players oder sowas, also dann PP oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung. Fände ich ganz cool.
Da muss ich jetzt irgendwie an Powerpuff Girls
denken. Ja, genau. Das so in die Richtung. Dann, genau, das fände ich eigentlich ganz cool.
Cool. Die Power Players aus Stuttgart.
Genau, ja. Okay. Könnten wir machen, ne?
Und dann nehmen wir Basketball oder Fußball?
Dann Basketball.
Okay, genau. Passt. Da kann man dann auch immer schön Powerplay machen im Basketball.
Genau,
genau. Ja, cool, nice. Aber das heißt, du bist auch so generell Fan von Mannschaftssportarten?
Genau, also ich mag Sport sehr gern. Also ich nicht nur die Leichtathletik, ich interessiere mich eigentlich für jede Sportart richtig gern. Deshalb fand ich also Olympia auch so cool, weil ich dann eigentlich jeden Tag vorm Fernseher saß oder auch sogar vor Ort da war und mir halt jede Sportart angeguckt habe, vom Bogenschießen bis Synchronschwimmen bis Leichtathletik, ja, natürlich.
Cool, fühlen wir total. Also so ging es uns auch. Wir waren nicht vor Ort, aber wir waren auf jeden Fall vorm Fernseher, genau. Das kann ich sagen. Hat richtig Bock gemacht. Das ist ja jetzt auch gar nicht so lange her, dass Olympia rum ist. Und wir sind immer noch so ein bisschen geflasht, sage ich mal, von den ganzen Impressionen, aber auch irgendwie zugleich traurig, dass es halt schon vorbei ist. Aber so ist es immer mit großen Sportveranstaltungen. Irgendwann sind sie rum. Was war so dein Highlight von Olympia?
Also definitiv die Leichtathletik oder sogar, wie gesagt, Basketball. Also vor allem, wenn dann USA gespielt hat, weil die ja dann Millionen- oder Milliarden-Team quasi da zusammengestellt haben und dann natürlich gewonnen haben, aber so ganz klar war es ja dann nicht, dass sie gewonnen haben. Also Das war Frankreich hat es denen nicht einfach gemacht quasi. Ja. Aber genau.
Und sie hatten die Creme de la Creme dabei, das darf man auch nicht vergessen. Ja.
Stimmt.
Ja. Aber wenn wir über Basketball reden, 3x3 Basketball, auch geil, oder?
Das habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig gesehen. Also ist es jetzt zum ersten Mal dabei, dieses, oder ist es immer dabei?
Ich glaube, letztes Mal war es auch schon dabei, oder? Dann war es letztes Mal noch nicht dabei.
Ich glaube, es war dieses Mal die Premiere.
War es nicht die Premiere nur von Deutschland? Ach, keine Ahnung.
Ich glaube, es war 3x3 war zum ersten Mal generell dabei, aber keine Gewehr.
Okay. Alles gut.
Nee, aber das fand ich sehr cool, das dann nochmal zu sehen, wie die dann zu dritt nur arbeiten und dann auch keine Tempo-Gegenläufe oder so Stöße, sondern einfach dann so 3x3 mal richtig. Doch, fand ich cool.
Ja. Jetzt gab es ja für Deutschland auch Gold im Kugelstoßen.
Genau, ja. Von meiner Freundin Yemisi Ongulay. Das war wirklich, also ich war auch live dabei und das war wirklich, das hat mich sehr, sehr berührt. Ja, das war wirklich sehr schön.
War es also im Stadion, als es passiert ist?
Genau,
wow.
Ja.
Kann man da von einem Wunderwurf reden?
Also ich würde sagen, Yemi hat auf jeden Fall die 20 Meter, die hat sie drauf. Das hat sie jetzt zweimal bestätigt. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Wunderwurf war, aber einfach, dass irgendwie alles gepasst hat. Das muss ja an dem Tag klappen. Man muss sich bereit fühlen, alles Mögliche, es hat ja auch angefangen zu regnen am Anfang, bevor die gestoßen haben quasi. Und es ist ja auch hingefallen, es hat mir richtig leid getan. Und danach sich so zurückkämpfen, also Traum für sie.
Wie hast du auf den 20-Meter-Wurf reagiert?
Der kam im richtigen Moment und dann kamen erstmal die Tränen vor Freude, also für sie quasi. Nee, ja. Das war wirklich sehr schön. Vor allem auch, wie wir dann so, also das Stadion dann gewartet hat quasi auf das Ergebnis. Man hat ja schon gesehen, dass es über der Linie war. Also war es theoretisch auch weiter, dann hat es auch gereicht. Und dann hat sie mit 20 Metern Olympia gewonnen. Genau.
Echt stark. Jetzt ist es ja so bei dir, dass du jetzt bei Olympia nicht dabei warst. Bist du darüber traurig oder sagst du eher, ja, es ist vielleicht auch ganz gut so, weil es vielleicht sogar noch eine Olympiade zu früh gewesen wäre?
Ich würde sagen, zu früh würde ich nicht sagen, weil ich finde bei Olympia, also klar will jeder gewinnen und jeder geht da rein, um zu gewinnen, aber manchmal ist dabei sein, finde ich auch schon eigentlich alles. Und ich, also allein in der Quali zu stehen und da einfach mal vor so einer Menge quasi einen Wettkampf zu machen, wäre richtig cool gewesen. Genau, aber wie gesagt, das war vielleicht doch zu früh, das hat weitmäßig noch nicht gereicht. Genau, ich glaube dann einfach in 4 Jahren, dass dann vielleicht nicht nur so ein Dabeisein ist, sondern dass ich dann vielleicht auch ins Finale komme und da mitkämpfe, weil ich glaube, in 4 Jahren werde ich auf jeden Fall bereit sein. Es war jetzt einfach noch zu kurzfristig quasi. Also im Laufe der Saison hat sich das manchmal ein bisschen angedeutet, auch im Training, dass ich wirklich die Direktnorm oder auch an sich an die Quali-Norm ran hätte stoßen können. Aber wie gesagt, hat nicht geklappt und dafür muss es einen Grund gegeben haben, keine Ahnung.
Genau. Dann wird es in 4 Jahren auf jeden Fall klappen.
Genau, hoffentlich.
Da drücken wir die Daumen. Und jetzt schauen wir noch so ein bisschen generell aufs Abschneiden der deutschen Mannschaft bei Olympia. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also Leo Neugebauer, den kenne ich ja, weil ich auch in den USA studiere. Mhm. Und den sehe ich eigentlich auch jeden Tag, jeden zweiten Tag. Und das war halt dann cool, dass ich dann die 2 Medaillengewinner, die 2 deutschen Medaillengewinner halt persönlich auch richtig, also gut kenne. Genau, das war schon sehr cool. Und ja, also das von Malaika fand ich sehr, sehr schade. Also ich habe da richtig mitgefiebert. Das wäre echt schön gewesen, hätte sie da noch. Aber mit Silber kann man sich ja nicht beschweren. Ne? Also davon träumen viele. Deshalb.
Genau. Ja, trotzdem starke Leistung, muss man
sehr,
auf jeden
sehr
Fall sagen.
Genau.
Ja. Gab es für dich so eine richtige Überraschung bei Olympia? Irgendwas, was dich so voll impressed hat?
Hürdenlaufen der Frauen, also 400 Meter Hürden. Mhm. Und nicht, dass Sydney McLaughlin gewonnen hat, also das fand ich, war eigentlich, also viele haben da gesagt, dass Femke Boll dann auch mitmachen kann und so. Also ich habe das schon der Sydney da angesehen, dass sie das gewinnt. Aber ich hätte mir echt gewünscht, dass dann die Niederländerin den 2. noch gemacht hat. Und was dann der 3. leider wurde, war dann schade. Aber sonst, das war wirklich ein Rennen, auf das habe ich quasi mich gefreut, das anzuschauen. Genau.
Ja. Also ich fand auch eine richtig, richtig krasse Überraschung, dass die deutsche Mannschaft im Sprint die Bronzemedaille geholt hat. Da hast du auch gesehen, was für Emotionen daraus kamen. Das war ja krass. Also das war für mich echt eine Überraschung, aber auch voll die schöne Überraschung.
Genau, ja, das stimmt.
Ja. Ja, und jetzt sind die Olympischen Spiele rum und was bleibt?
Der Gedanke also ich fand, dass einfach dieses Feeling in Paris, das war schon sehr cool. Also der Sport hat schon viele Leute zusammengebracht. Ich habe auch dort vor Ort viele Leute getroffen. Also einmal Freunde von mir, die auch an Olympia teilgenommen haben. Aber dann auch Leute, die quasi wie ich einfach also Athleten sind und einfach so zugeguckt haben. Und das war schon sehr cool. Genau.
Kann man da als Athlet einfach dazukommen oder muss man auch sich ein richtiges Ticket holen?
Jetzt für Stadion oder? Mhm. Ja, also für Stadion musste ich mir ein Ticket kaufen quasi.
Ja, krass.
Und dann gibt es noch das Deutsche Haus. Und wenn du dann da jemanden kennst, dann wirst du quasi von jemandem reingelassen.
Okay.
Dann war ich dann noch einmal im Deutschen Haus drin.
Okay.
Das war sehr cool.
Und was sagst du jetzt generell so auch zur Szenerie in Paris, auch die Inszenesetzung? Es war ja schon auch viele Symbole der Stadt auch integriert in die Sportarten. Wie hat dir das gefallen?
Ich fand es sehr cool. Zum Beispiel fand ich dieses Detail mit, dass in der Medaille auch ein Teil von dem Eiffelturm drin war. Das fand ich sehr, sehr cool. Also die haben sich schon sehr, also ich weiß, es gibt ein paar Beschwerden allgemein, aber man kann sich immer irgendwie beschweren. Ich fand es eigentlich sehr schön, wie die das gemacht haben. Und ich fand auch den Ort schön. Und ich fand die Medienpräsenz in der Woche oder in den zwei Wochen, fand ich richtig krass. Also ich bin auf Instagram oder TikTok gegangen und dann war alles voll mit Olympia. Und ich fand es voll schön, dass dann also nicht nur quasi Athleten sich dafür interessieren, sondern eigentlich die ganze Welt.
Das ist übrigens recht mit 3x3. Es war schon 2021 in Tokio dabei, nur keine deutschen Mannschaften.
Ups.
Das wurmt mich.
Das fühlt sich jetzt natürlich gut an.
Gut. Ja, das war jetzt schon ein schöner Einstieg mit einem kleinen Olympia-Rückblick. Aber wir möchten natürlich auch dich heute kennenlernen. Du bist nicht nur im Kugelstoßen, sondern auch im Diskuswerfen aktiv. Ist es in der Leichtathletik üblich, vor allem auch am Anfang der Karriere, mehrere Disziplinen auszuprobieren?
Also ich komme ja ursprünglich aus dem Mehrkampf. Also das habe ich ja gemacht, bis ich 17 war vielleicht. Genau. Und da habe ich ja also 7 Disziplinen in einem Wettkampf, hohe Intensitäten. Und dann bin ich eigentlich daran schon gewöhnt quasi. Diskus war nie im 7-Kampf drin, aber da sich Kugelstoßen und Diskus von der Drehtechnik ähneln, also mehr als, also Speer, da dreht man sich ja gar nicht, und Hammerwurf ist ja ganz also viel mehr Drehungen und auch ganz anders. Und quasi, dass die zwei sich ähneln, kann man sich aus beiden quasi Vorteile ziehen. Und ich ziehe mir halt dann quasi aus dem Diskus Sachen raus fürs Kugelstoßen, um mich da ein bisschen zu verbessern.
Kannst du mal die 7 Disziplinen, die beim 7-Kampf stattfinden, nach deinem persönlichen Ranking einmal für uns aufzählen? Ja? Also welche findest du am besten? Ja? Welche jetzt ist dir am schwersten gefallen?
Coole okay. Frage.
Also ich fange mal mit am schwersten an, weil ich fand 800 Meter, das fand ich wirklich, das war das Schwerste, fand ich. Deshalb hat, also daran hat es dann am Ende auch quasi gescheitert, dass ich einfach ausdauermäßig dann nicht mehr so richtig, den Anschluss quasi verloren habe. Genau, und das fand ich am schwersten quasi, auch das Training dafür, also muss man sich schon quälen müssen. Und dann am liebsten mag ich die Wurfdisziplin, also Speer und Kugel, die finde ich sehr cool. Speer hat auch immer richtig Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, dazu dann noch Hochsprung und Sprung, also die Sprungdisziplin.
Okay, und dann war wahrscheinlich noch eine Sprintdisziplin auch dabei, oder?
Also damals noch 100 Meter und die Hürden.
Lieber mit oder ohne Hürden sprinten?
Gute Frage. Jetzt ohne. Damals fand ich es okay, beides. Ja, genau.
Okay, das heißt, du hast dich eigentlich immer auf die Wurfdisziplin gefreut und durch die Sprint- und Laufdisziplin durchgequält.
Ja, quasi. So okay. Kann man sagen.
Das heißt, da kam dann auch die Intention irgendwann, okay, komm, ich lasse das Laufen sein, ich will mich jetzt auf eine Sportart konzentrieren. Oder hast du dir am Anfang auch mal überlegt, okay, der 7-Kampf ist es, was ich wirklich auch weitermachen will?
Also am Anfang konnte ich auf jeden Fall in der deutschen Spitze in dem Alter quasi dann noch mithalten und irgendwann merkt man, dass sie ein bisschen wegziehen. Und ich fand aber Weitsprung und Kugel, also das waren die Disziplinen, wo man auch quasi ein bisschen Perspektive sehen konnte. Und dann habe ich mich auf die zwei konzentriert, dann ging Kugel halt richtig ab, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich mich halt auf Kugelstoßen fokussiert, genau.
Ich finde es irgendwie richtig cool, so 7-Kampf oder auch der 10-Kampf. Ich glaube, uns würde das am meisten auch Spaß machen, weil wir ja auch zwei sportverrückte Leute sind und dann einfach alle Disziplinen, die es irgendwie gibt, ausprobieren.
Ich saß vorm Fernseher und ich habe gesagt, hey, das ist die Königsdisziplin. Mhm. Ich finde das krass.
So wird sie auch genannt, genau.
Ach, so wird sogar so genannt. Ah, okay. Ja, genau. Habe ich es ja richtig genannt. Ja, krass. Weil ich war wirklich impressed. Also ich saß da und habe das, ich glaube, 2 Tage lang verfolgt. Genau. Also das war echt wirklich cool. Also wenn man da auch dann bei der Weltspitze dabei ist, Respekt.
Ist es generell schwer, sich dann für eine Disziplin final zu entscheiden?
Ich würde sagen, mir hat das im Training Laufen, das Springen hat mir schon gefehlt, würde ich sagen. Deshalb fand ich das dann, also es hat mich ein bisschen Zeit gekostet quasi, dass ich dann nur noch Kugelstoßen mache. Aber da ich quasi noch den Diskus dazugeholt habe, war es eigentlich dann im Endeffekt gar nicht so schlimm. Genau.
Okay, aber jetzt willst du dich komplett auf Kugelstoßen fokussieren irgendwann? Oder sagst du, Diskus ist noch nicht ganz weg?
Jetzt in der U23 würde ich sagen, ist noch nicht ganz weg. Also ich bin jetzt noch 2 Jahre in der U23. Aber im Endeffekt wird schon auf Kugelstoßen hinauslaufen, weil ich mit Diskus etwas später angefangen habe. Und quasi mit Kugelstoßen war ich knapp an der Olympianorm. Und im Diskus sind es halt immer noch 10 Meter. Genau, aber trotzdem noch, also ist trotzdem okay, aber da ist Kugelstoßen schon deutlich besser.
Kannst ja vielleicht David Frobel als Personal Coach nehmen, jetzt wo er mit der Karriere aufhört.
Ja, der wird sogar Trainer, genau.
Ah, cool. Ja, in Stuttgart auch, oder?
Mhm.
Ja, so perfekt. Ich glaube, der bringt dich zu Olympia.
Diesen Sommer in Chiembaum haben wir, also hat er quasi mit mir auch Diskus geworfen dann im Training quasi.
Wenn, sehr cool.
Ja, der hat dann ein bisschen Trainer gespielt. Ja.
David, wenn du das hörst, genauso weitermachen.
Und liebe Grüße natürlich.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ist es theoretisch überhaupt möglich, dass du vielleicht sogar, jetzt wir spinnen mal ein bisschen rum, LA 2028, könntest du bei Kugelstoßen und beim Diskuswerfen teilnehmen? Wird es überhaupt gehen?
Ach so, ja. Also es gibt viele Athleten, die Kugelstoßen und Diskus machen. Ich weiß es nicht. Ah doch, bei Olympia, eine Freundin von mir aus der Niederlande, die ist quasi im Kugelstoßen und Diskus an den Start gegangen. Aber die ist dann halt auch ein Top-Talent quasi. Das ist auch schon cool. Sehr impressive.
Das ist für mich auch neu. Das wusste ich auch gar nicht, dass das geht, dass du auch an zwei Disziplinen teilnehmen kannst. Weil es ist ja schon mehr oder weniger ein Unterschied.
Ja.
Ja, aber die deutsche Sprinterin ja. Zum Beispiel, die nimmt ja oder hat ja schon bei der Winter- und Sommerolympiade teilgenommen. Okay, das ist auch nochmal was anderes, ja.
Ich sag mal, jetzt blöd gesagt, da musst du halt laufen können. Ja. Aber ich sag mal so, Kugelstoßen und Diskus werfen ist ja trotzdem nochmal ein kleiner, feiner Unterschied.
Das stimmt. Ja, aber wir hatten ja schon David Wrobel auch bei uns zu Gast im Podcast. Und ja, David, der hat auch viel von der Passion der fliegenden Scheibe gesprochen. Ja. Was ist denn für dich auch so der Unterschied zwischen Kugelstoßen und Diskuswerfen? Also wo siehst du da so die größten Unterschiede?
Der größte Unterschied ist einfach, dass ich im Kugelstoßen, das ist eine Kugel und quasi kann ich dann also meine Kraft richtig aufwenden. Und im Diskus muss man schon eher so ein bisschen Feingefühl haben quasi, weil wenn man dann da an der Scheibe ruppt, dann fliegt die nicht schön, dann fliegt sie auch nicht weit. Und genau, also das ist dann auch ein bisschen so, dass man da ein bisschen mehr Feingefühl beim Diskus an den Tag legen muss, genau.
Und der David Wrobel hat also Feingefühl?
Ja.
Ja, spannend. Spannend, wieder was gelernt. Und worauf kommt es jetzt beim Kugelstoßen besonders an? Also wie gelingt einem Athleten der perfekte Wurf?
Also man denkt, wenn man an Kugelstoßen denkt, denkt man, oh ja, einfach Kraft aufwenden und einfach richtig, also richtig das Ausstoßen quasi. Aber man muss schon geduldig auf die Kugel warten, weil wenn man zu früh quasi an den Ausstoß denkt, dann fliegt das gar nicht so weit. Also man muss, also da, das ist nicht nur quasi draufhauen, sondern man muss da auch ein bisschen Feingefühl aufwenden, genau.
Aber wahrscheinlich auch, bevor die Kugel geworfen wird, der Moment davor ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig.
Genau, ja, genau. Also ja. Quasi diese ganze Vorbereitung auf den Stoß, das ist schon sehr wichtig, genau.
Ja. Und wenn du jetzt Kugelstoßen ranken müsstest vom Schwierigkeitsgrad, jetzt verglichen mit allen anderen Disziplinen in der Leichtathletik, was würdest du jetzt von 1 bis 10 geben?
Vielleicht eine 7. Also das hat, also die technischen Disziplinen an sich sind ja nicht so einfach. Also auch so Dreisprung, Weitsprung, Hammerwurf würde ich vielleicht sogar noch höher ranken. Genau, die sind ja nicht, also Technik, da braucht man auch immer ein bisschen, also bis man da seine Technik bindet.
Okay, und würdest du jetzt sagen, Kugelstoßen ist schwerer als Diskuswerfen?
Ich würde, weiß ich nicht, also schwerer würde ich nicht sagen, einfach anders würde ich sagen. Weil wenn man das so dann wieder vergleicht, finde ich, leichtathletischen Disziplinen ist immer so, ah ja, das ist ja viel schwerer, das ist einfacher. Und also jeder muss ein gewisses Talent an den Tag legen, um überhaupt die Disziplin, die er macht, quasi gut auszuführen. Deshalb würde ich das gar nicht so richtig vergleichen können.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über dein Wurfgerät, über die Kugel sprechen. Man sieht euch ja da immer eine Kugel werfen, aber weiß gar nicht so richtig viel mehr darüber. Wie schwer ist so eine Kugel eigentlich?
Also das Frauengewicht ist 4 Kilogramm und das Männergewicht ist 7,26. Fun Fact, das kommt davon, dass es Pfund früher, also Pfund war, deshalb ist es 0,26.
Und ist es so, dass es in der Jugend leichtere Kugeln gibt? Wird es dann angepasst?
Also in Europa macht man das so quasi für die, also bei den Frauen, wir fangen mit 3 Kilogramm an und dann ab der U20 sind es 4 Kilogramm und das dann halt bis zu den Frauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die USA guckt, die Frauen stoßen immer 4 Kilogramm. Aber bei den Jungs wechselt sich das ab. Also wird es schwerer.
Das wäre dann wahrscheinlich schon noch echt eine große Umstellung, wenn du in deinem Jugendbereich mit einer leichteren plötzlich hast du dann so eine richtig schwere Kugel.
Genau.
Dann kommst du wahrscheinlich von den Weiten auch wieder nicht so weit. Das macht wahrscheinlich auch erstmal was mit dir, ne?
Genau. Also ich habe mit der Dreier habe ich 18,59 Meter gestoßen. Und dann habe ich im ersten Jahr mit der Vierer habe ich dann 17 gestoßen quasi. Also muss dann sich schon das aufbauen quasi. Also es geht nicht auf, dass man dann wieder gleich weit stößt.
Okay. Und wie schnell wird so eine Kugel, wenn du sie wirfst?
Gute Frage, das weiß ich leider nicht. Schnell, würde ich sagen. Schon keine Ahnung.
Okay, aber
ich finde, man sieht es auch im Fernsehen, dass die immer sehr schnell wird.
Ja.
Also die wird ja losgeworfen und dann landet die auf einmal schon auf dem Boden. Ja, das geht so schnell, das ist richtig krass.
Ja.
Ja, das wäre mal interessant herauszufinden, wie schnell so eine Kugel beim Kugelstoßen wird, hey.
Wozu gibt es das Internet?
Soll ich mal kurz gucken?
Okay, du kannst nachgucken. Solange frage ich dich noch eine weitere Frage. Hast du so eine Lieblingsfarbe oder irgendwie ein Ritual, welche Kugel du jetzt auswählst?
Also Kugeln sind meistens Silber, aber die Kugel, die ich jetzt dieses Jahr gestoßen habe, die ist sogar schwarz. Also halt schwarz bemalt, schwarz ummantelt quasi. Genau, aber ich habe da keine Lieblingsfarbe, eigentlich nicht. Also die, wo sich am besten anfühlt in der Hand, nehme ich dann.
Das heißt, es ist auch nicht so, dass du deine Kugel immer zu den Wettkämpfen mitnimmst?
Ah doch. Also ich nehme meine eigene Kugel mit.
Genau. Okay, und bei Olympia oder bei der WM oder EM bei Wettbewerben ist es auch so, dass jeder seine eigene Kugel hat?
Genau, die wird dann geprüft,
ja,
gewogen, geguckt, dass keine Dellen drin sind und wenn die durchgelassen wird. Und wenn die es noch nicht, es werden auch Kugeln gestellt und wenn es die nicht schon doppelt gibt, dann wird die quasi in den Wettkampf reingelassen.
Okay.
Ich habe meinen Snapchat-Assistenten gefragt.
Ah.
Genau. Und der hat mir gesagt, dass eine Kugel im Schnitt etwa 10 bis 15 Meter pro Sekunde erreichen kann. Dann habe ich ihn gefragt, was ist das in Kilometer pro Stunde? Und 10 Meter pro Sekunde sind 36 Kilometer pro Stunde.
Wow.
Und okay. 15 Meter pro Sekunde wären 54 km/h. Also
ordentlich,
Essen.
Ja.
Also wenn man auch
dafür, dass die Kugel ja auch schwer ist,
genau,
ne?
Genau.
Dafür ist es auch, ja. Ja.
Ich muss sagen, das ist jetzt natürlich alles ohne Gewehr. Ich habe jetzt einfach nur mal meinen Snapchat-Assistenten gefragt. Aber
jetzt schreiben uns bestimmt ein paar Leute, falsch, glaubt nie einer KI.
Ja, aber impressive auf jeden Fall.
Ich finde das spannend, weil ja eigentlich so die ganzen Kameramänner dann auch immer so ganz schnell mitgehen müssten. Das ist ja auch beim Speerwerfen oder beim Diskus und beim Hammer ja eigentlich genau dasselbe. Beim Kugelstoßen ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil die Weiten nicht so krass sind. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist bei den ganzen Wurfsportarten, man sieht den irgendwie halt, also aus dem Fernsehen kann man ja nie erkennen, ob der Wurf gut ist oder nicht. Also zumindest auch als Laie, sage ich jetzt mal. Okay. Vielleicht, man kann es wahrscheinlich schon beim Diskus oder beim Speer sehen, wie der irgendwie fliegt, wie er in der Luft liegt, wie hoch er ist. Aber ich persönlich könnte jetzt nie sagen, ist es ein guter oder ist es kein guter Wurf.
Ich persönlich habe dazu gar keine Zeit, weil das Ding wird losgeworfen
ja.
Und dann landet es. Und dann siehst du
es. Beim Kugelstoßen ja, aber beim Speer und beim Diskus, da wird er oft noch ein bisschen verfolgt. Aber die Reporter sagen dann auch direkt, oh, der ist gut, oh, der ist nicht gut. Und ich denke so, wie siehst du das? Also du siehst es wahrscheinlich.
Ja, also beim Diskus sieht man es, wie die Scheibe dreht quasi. Also wenn die durch die Luft segelt und nicht so flattert, dann weiß man, okay, das ist ein guter Wurf. Wenn es quasi aussieht, als würde sie quasi nur in der Luft schweben. Und wenn man sieht, dass sie sich von rechts nach links bewegt, dann ist kein guter Wurf.
Mhm. Ja, trotzdem irgendwie ist zwar nochmal ein ganz anderes Thema, aber trotzdem spannend, dass es dann doch so viele unterschiedliche Wurfdisziplinen in der Leichtathletik gibt. Also mit Speerwerf gibt es dann 4 unterschiedliche Wurfdisziplinen. Mhm. Genau. Das finde ich irgendwie spannend. Wollte ich noch kurz loswerden.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig recherchiert habe, aber jetzt, wenn ich den Olympia-Wettkampf angucke, dann wärst du ja mit 18,19 Meter ja in den Top 10 gewesen.
Ja, genau. Also das Ding ist, es kommt auch immer darauf an, wie die Leute natürlich an dem Tag performen. Zum Beispiel die amtierende Weltmeisterin ist halt im Vorkampf, also in der Qualifikation rausgeflogen und die war eigentlich auch gesetzt als Goldmedaillengewinnerin quasi oder als Medaillengewinnerin auf jeden Fall mal. Also man kann das immer nicht so richtig einschätzen. Ich müsste ja dafür auch meine Bestleistung an den Tag bringen quasi oder sogar über mich drüber hinaus wachsen. Genau, aber wäre alles super gelaufen, dann hätte man schon sich in die Top 10 Richtung bewegen können. Genau.
Ja, deine Wurfleistung, die kann man ja auch online verfolgen. Und da finde ich, es ist schon beeindruckend zu sehen, wie du dich kontinuierlich Saison für Saison von der Weite her steigern kannst. Motiviert dich persönlich auch die Jagd nach Rekorden und nach persönlichen Bestleistungen?
Genau, also ich finde die Leistungsentwicklung finde ich auch sehr wichtig. Also viele streben ja dann nur nach Titeln und so, aber man muss ja, um dahin zu kommen, muss man sich natürlich auch erstmal so verbessern quasi. Und deshalb freuen mich, also Bestleistungen, aber nicht nur quasi, also wenn man, wie weit die Kugel fliegt, sondern auch im Training. Also wenn wir Krafttraining machen, da kann man ja auch neue Bestleistungen aufstellen, je stärker man wird. Oder wir sprinten auch manchmal und dann eine schnellere Zeit laufen. Also ist nicht immer nur der Wurf, wo man sich dann im Training, man kann sich auch im Training battlen.
Ja, im April hast du 18,19 Meter geworfen, was deine persönliche Bestweite aktuell ist. Was geht noch an Steigerung und möchtest du bei zukünftigen Wettbewerben dann auch ganz vorne mitmischen? Ist das so dein Achievement oder ist das so dein Ziel?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Ziel ist, nächstes Jahr bei der U23 EM zu starten und dann möchte ich dann auch in den folgenden Jahren oder vielleicht sogar in dem Jahr dann auch mal bei den Aktiven quasi an den Start gehen, weil da zählt es dann richtig quasi. Also wenn du das schaffst, also wenn man das als Athlet schafft, dann hat man schon mal einen großen Sprung gemacht, genau.
Okay, das heißt, ich sehe das richtig, dass du bisher auch noch bei den Aktiven keinen einzigen Wettkampf hattest.
Also bei den Aktiven internationalen, nee.
Okay. Aber dann ist es ja echt krass, wenn man sieht, dass diese 18,19 Meter bei Olympia für eine Top-10-Platzierung gereicht hätten.
Genau, das ist das Ding halt, zu welchem Land man gehört. Zum Beispiel, wenn man, vielleicht habe ich schon gehört, in Amerika ist es quasi richtig schwer, an den Start zu gehen, weil da Top-Leistungen, also die sind auf einem Niveau, das ist wirklich geisteskrank. Und da bleibst du halt mit 19,50 Meter, bleibst du halt zu Hause.
Krass.
Und in Deutschland hatte ich jetzt quasi auch das Pech oder Glück quasi, also dass wir halt in Deutschland gute Werfer haben einfach, die dann vorne auch in der Welt mitspielen oder sogar eine Goldmedaille gewinnen. Deshalb muss ich dann auch an das Weltniveau mich heranbewegen, bevor ich dann bei den Aktiven starten kann.
Und worin siehst du jetzt persönlich auch so deine Stärken im Wettkampf und warum giltst du vielleicht auch sogar als große deutsche Kugelstoßhoffnung für die Zukunft?
Ich würde sagen, ich habe in den letzten Jahren sehr daran gearbeitet, dass ich konstanter werde, weil ich damit zu kämpfen hatte. Und wenn man so sich eine konstante Weite anarbeitet quasi, kann man dann quasi auch in wichtigen Wettkämpfen dann die hoffentlich aufrufen. Genau, und ich hoffe natürlich, dass ich diesem Hoffnungsglaube da zurecht werde irgendwann.
Aber wie schafft man es als Athlet oder Athletin, gerade bei so großen Wettkämpfen, wie zum Beispiel jetzt bei den Olympischen Spielen, dann einfach nochmal einen draufzupacken? Weil ich meine, ihr trainiert ja auch so viel und dann kommt dann auf einmal im Wettkampf eine Weite raus, die dann doch nochmal gesteigert werden kann. Also ist es wirklich das Mentale, dass man weiß, hey, heute zählt sowas von und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen? Macht das wirklich den Unterschied?
Also ich nenne das immer den Zauber der Leichtathletik quasi, dass man halt wirklich durch das Adrenalin einfach solche Leistungen aufruft, die du vielleicht im Training noch nie aufgerufen hast, aber dann wirklich an einem richtigen Tag dann passieren. Und als Außenstehender sieht man natürlich auch nicht, was eine Person im Training macht quasi. Das heißt, manchmal sieht es von außen aus wie eine Überraschung, aber vielleicht hat die Person im Training schon die ganze Zeit an die 19 Meter oder 20 Meter reingestoßen und halt nur davor halt das noch nicht zeigen können.
Der Zauber der Leichtathletik, das hört sich schön an. Gab es bei dir mal einen Wurf in deiner Karriere, wo du sagst, der hat sich zu 100% perfekt angefühlt?
Ja, das war einmal bei den deutschen Meisterschaften vor 3 Jahren mit der Dreier, wo ich die 18,59 gestoßen habe. Das war wirklich, das hat mich richtig gefreut, weil ich davor in dem Wettkampf 16 Meter gestoßen habe. Und dann habe ich eine 1,5 Meter oder 2 Meter Steigerung da drauf gepackt.
Wow.
Genau, das war sehr überraschend, weil ich das im Training, wie gesagt, auch noch nie gemacht habe. Und dann bei der EM letztes Jahr, bei der U20 EM, da habe ich 17,97 gestoßen. Und soweit habe ich in meinem Leben dann bis dahin auch noch nicht gestoßen. Das war wirklich, ich habe das richtig, manchmal, man merkt einfach, wenn die Kugel perfekt fliegt. Und das hat sich sehr gelohnt. Das war wirklich sehr schön.
Ja. Ja, cool. Und was sind das dann für Emotionen, die da bei dir rauskommen?
Freude, ja. Also ich freue mich dann immer riesig. Das sieht man dann auch immer, wie ich mich freue.
Schön, schön, cool. Aber ich denke mal, bei solchen Wettkämpfen ist ja oftmals auch so das Wetter eine mitentscheidende Rolle, oder? Was hast du für einen Wind? Scheint die Sonne, regnet es? Das kann ja bei euch beim Kugelstoßen auch einige Zentimeter ausmachen.
Genau, also mein Trainer nennt mich immer Sonnenkind quasi, weil ich im Regen, wir üben auch, also zum Beispiel ich trainiere in den USA und wenn es regnet, dann machen wir den Ring nicht sauber, dann bleibt da Wasser drin und dann stoße ich im Regen und mit nassem Ring quasi. Wir üben, aber bis jetzt, also meine besten Leistungen sind immer, wenn die Sonne strahlt und ich mich gut fühle, und der Regen finde ich immer ein bisschen nervig. Ja.
Und wie ist es mit Indoor und Outdoor? Weil ich meine, ihr habt ja auch eine Wintersaison. Wie nimmst du dann Wettkämpfe Indoor für dich selbst wahr? Ist es dann besser oder schlechter?
Indoor finde ich eigentlich, also viele sagen Outdoor besser, aber ich würde sagen, Indoor finde ich auch sehr cool, einfach weil der Ring da anders ist quasi. Also der ist da ein bisschen schneller, würde ich sagen, also weil der nicht aus Stein ist oder halt nicht Asphalt, aber ja, halt so ein Material, sondern der ist dann aus Holz oder so Plastik und dann dreht man sich schneller. Und ich lebe halt von meiner Geschwindigkeit, weil ich kraftmäßig noch nicht so stark bin wie halt die Top-Athleten. Und Indoor regnet halt nicht in die Halle rein. Deshalb finde ich das Indoor immer eigentlich top, weil dann kann man dann ist draußen kalt, aber drin kann man trotzdem Top-Leistungen aufrufen. Genau.
Du erhältst ja manchmal auch Kommentare zu deiner Figur, dass sie untypisch für so eine Kugelstoßerin ist. Wie hat sich denn so das Gesamtpaket eines Athleten oder einer Athletin im Kugelstoßen über die Jahre verändert?
Ich würde sagen, jetzt mittlerweile würde ich sagen, kann man gar nicht mehr sagen, oh, du siehst aus wie eine Kugelstoßerin oder du siehst gar nicht so aus, weil ich finde wirklich in den letzten Jahren gibt es so viele verschiedene Figurtypen, die trotzdem krasse Leistungen aufbringen, einfach weil man nicht mehr nur schwer und hier 200 Kilo Bank drücken, sondern man muss schnell sein, explosiv, quasi Talent in die Wiege gelegt bekommen haben und das ist halt dann nicht mehr quasi wie es früher war. Und ja, dafür gibt es viele Leute, die das auch quasi zeigen. Dann zum Beispiel Yemi. Yemi sieht ja also nicht aus wie eine typische Kugelstoßerin. Die ist ja auch stark, aber auch eher schlank auf jeden Fall. Genau.
Was würdest du jetzt sagen? Wie viel zählt Masse im Vergleich zu Geschwindigkeit im Kugelstoßen?
Masse mal Geschwindigkeit hat also vielleicht gleich, weiß ich nicht.
Die perfekte Kombination macht es wahrscheinlich.
Genau.
Ne?
Ja. Also zum Beispiel, meine Bestleistung ist ja 18, 19 und ich kenne Leute, die also mehr wiegen als ich, aber wir stoßen gleich viel. Das heißt, wahrscheinlich bin ich dann einfach schneller und tue das dann damit halt rausholen.
Okay, das heißt, wenn man vielleicht einen anderen Körperbau hat, kann man es natürlich dann wieder mit der Technik auch ausgleichen.
Genau.
Okay. Aber wie gehst du dann mit so Kommentaren um, wenn jetzt jemand sagt, oh, Kugelstoßer, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das sieht gar nicht aus wie eine Kugelstoßerin.
Ja, den zeige ich dann einfach im Wettkampf, dass obwohl die vielleicht eher so aussehen, dass ich dann halt doch ein bisschen weiter stoße als die dann quasi. Ja, genau. Das macht mir auch gar nichts aus. Also ich verstehe es ja, das ist ja wie, dass man sagt, ja, Hochsprung, groß und schlank. Und das ist ja immer noch so, deshalb finde ich okay.
Verspürst du generell im Wettkampf so ein bisschen Druck? Vielleicht auch jetzt, wir hatten es ja vorher schon, irgendwie du bist die größte deutsche Kugelstoßhoffnung in den nächsten Jahren. Ist es dann irgendwie so, dass du da schon ein bisschen mit, also wir zwei wollen das auf keinen Fall Druck aufbauen, um das mal klar zu sagen. Aber ist es schon sowas, wo du manchmal so denkst, okay, da erwarten jetzt schon viele Leute echt viel von mir?
Ich finde sowas gibt mir eigentlich immer mehr Kraft, wenn ich sowas höre. Weil dann weiß ich wirklich, Leute denken wirklich sowas von mir. Und dann, ich finde, es ist nicht immer so, dass man also unter Druck gesetzt fühlt, sondern das auch irgendwie so stärken quasi, dass man weiß, wow, also die Personen glauben wirklich an mich und die denken so über mich, genau. Und selbst wenn ich dem dann irgendwann vielleicht doch nicht gerecht werde, dann ist es halt so. Ja, genau.
Das ist eine gute Einstellung.
Ja.
Ja, du studierst und trainierst ja auch an der Uni in Texas, also der gleichen Uni wie Leo Neugebauer, hast du ja auch schon vorhin kurz erwähnt. Warum hast du dich jetzt persönlich für Texas entschieden und wie gefällt es dir dort?
Ich habe mich für Texas entschieden, weil man, ich finde, durch Leo und auch allgemein viel von der Uni hört quasi. Also das ist man nennt die Power 5 Uni quasi, also das ist dann so Florida Gators, University of Texas, das sind so quasi, oder Arkansas, das sind so die Unis, die man kennt quasi. Und dann hört man das natürlich, dann guckt man sich die Trainer an, also den Wurftrainer, und guckt sich an, was für Athleten hat der, mit welchen Weiten sind die zu ihm gekommen, was stoßen die jetzt, was für Top-Athleten hat er schon. Und Coach Zion heißt der ist seine Top-Athletin hat zweimal Olympia gewonnen, also in Tokio und jetzt dieses Jahr. Und ja, Dann dachte ich mir, also diesmal eine Diskuswerferin, aber er macht alle Wurfdisziplinen. Deshalb dachte ich mir, okay, da bin ich gut aufgehoben.
Und was sind jetzt so deine Erfahrungen, gerade im Training in den USA? Also was merkst du da auch so für Unterschiede zu den deutschen Verhältnissen, sage ich mal?
Viel mehr, also man hat viel mehr Leistungsmittel, also Mittel, die einen besser machen. Also man hat dort viel mehr Zugang quasi zu Physiotherapie. Man wird da wirklich betreut. Ich kann mich da ausknacksen lassen, dann gehe ich danach zu Physio, dann danach noch Massage. Also man hat da wirklich krasse Zugänge, dann auch Ernährungsberater, also Nutritionists. Und im Kraftraum haben wir Krafttrainer, zwei Krafttrainer, die sich dann quasi um dich kümmern, und man wird da wirklich sehr gut durch den Tag begleitet quasi. Dann, und das nicht nur im Sport, sondern auch schulisch geben die sich sehr viel Mühe. Also man hat da Tutoren, Leute, also Ansprechpartner, die für einen quasi die Kurse auswählen und das mit dir absprechen, dir sagen, oh, hier gibt's Abgabetermine, da musst du dich nochmal bemühen. Also man wird da quasi schon an die Hand genommen, und das ist auch, dafür bin ich sehr dankbar. Mhm.
Cool, also so gesehen ein Rundumprogramm eigentlich für die Athleten und Athletinnen.
Genau. Cool. Und sowas findet man in Deutschland eigentlich nicht oder sehr schwer, genau.
Ist ja schon was die USA auch gewissermaßen auszeichnet, ne?
Genau. Ja. Und es hat dann, ich rede jetzt nur von einer Uni, und es gibt ja hunderte von Unis, die quasi so arbeiten.
Aber was machst du dann jetzt da genau? Ist es ein Studium? Mhm. Ja? Ja. Das heißt, also es ist kein irgendwie ein Auslandsaufenthalt, sondern ein Vollzeitstudium mit dieser Sportsparte noch dazu.
Also ich würde sagen, ich habe weniger Unterricht als Leute, die keinen Sport machen. Wir werden oft freigestellt, also dass wir halt quasi morgens Training haben, oder der Unterricht wird so gelegt, dass man dann in den Unterricht geht, wenn man halt nicht trainiert. Aber ja, ich studiere da ganz normal halt mit weniger Stunden.
Und die Prio liegt auf deinem Sport?
Auf beidem, würde ich sagen, okay. Ja.
Und was studierst du dort?
Economics mit einem Business Minor.
Cool. Ja, das heißt, du arbeitest an der Karriere nach der Karriere.
Ja, genau. Ja.
Eigentlich arbeitest du gleichzeitig an der Karriere und an der Karriere nach der Karriere.
Genau, ja, so kann man das sagen. Das ist auch, also das ist wirklich wichtig, dass man als Sportler sich quasi nicht nur darauf verlässt, weil das kann sehr schnell schief gehen, wenn man dann eine Verletzung und man ist dann wirklich aus der Bahn, also wird man wirklich aus der Bahn geworfen, dass man sich da noch irgendwas aufbaut nebenbei.
Und war dieser Schritt in die USA für dich auch essentiell, sage ich mal, um mehr aus dir rauszuholen? Musste das sein?
Ich finde, ich habe mich wirklich dort persönlich auch entwickelt. Also jetzt abgesehen vom Training und was für Sachen wir da bekommen quasi, ist auch, man wird da wirklich, also ich würde nicht sagen, dass ich ein anderer Mensch geworden bin, aber ich bin wirklich viel offener geworden. Ich kann auch besser Englisch sprechen jetzt. Genau, das ist schon sehr cool. Die Menschen sind da sehr offen. Es macht schon richtig Spaß da quasi. Und da passiert auch wirklich jeden Tag was. Also von Football-Games, also wir kommen umsonst in die Football-Games rein. Wir in auch alle anderen Sportarten quasi. Genau, es passiert eigentlich immer irgendwas.
Hast du dann auch Kontakt zu anderen deutschen Athleten? Also klar, du hast erzählt, dass du Kontakt zu Leo hast, aber sind auch noch andere dort?
Ja, genau. Also von Schwimmen bis zu Fußball. Es gibt also schon viele, also an Anführungsstrichen, aber es gibt schon ein paar Deutsche, und es ist immer lustig, wenn die dann quasi Deutsch reden und du an denen vorbeiläufst und es verstehst, und dann manchmal sag ich dann auch was, dann ist man so im Gespräch dann auf Deutsch quasi, und die Amerikaner finden es immer richtig lustig, weil die finden, Deutsch klingt nicht so schön oder so, und dann reißen die immer Sprüche, ja, das ist immer, da kann man sich viel anhören immer den Tag, ja.
Ja. Aber hast du da mittlerweile so eine Art Clique gefunden für dich?
Auf jeden Fall, genau, aber das sind auch Athleten.
Okay. Und wie lange bleibst du noch in Texas?
Gute Frage. Also eigentlich wollte ich nur ein Jahr, und jetzt gucke ich von Jahr zu Jahr, wie es mir so gefällt, aber es können 4 werden, es kann das ganze Jahr werden, ich kann auch nächstes Jahr nach Hause. Also man ist dann auch nicht gebunden quasi, dass man dann für 4 Jahre bleiben muss.
Okay, genau. Aber du könntest dann praktisch einfach dein Studium hier in Deutschland fortsetzen, oder wie?
Genau.
Also einfach an einer anderen Uni?
Also die Credit Points quasi dann anrechnen lassen.
Ah, okay.
Ja, so langsam kommen wir gegen Ende, und da würden wir gerne nochmal allgemein über die Faszination Leichtathletik mit dir sprechen. Wenn du die Leichtathletik mit 3 Adjektiven beschreiben müsstest, welche würdest du wählen?
Ich würde sagen, vielseitig, zauberhaft und einfach besonders. Jede Disziplin ist besonders, also keine Disziplin gleicht wirklich der anderen, und man sieht auch selten Athleten, die außer wirklich also Jahrhunderttalente, aber die quasi in zwei Disziplinen quasi die eine Medaille gewinnen oder so oder gleich gut. Genau.
Aber ist es dann so, dass du dich auch wirklich so für alle Wettbewerbe oder für alle Disziplinen auch in der Leichtathletik jetzt bei so einem großen Wettkampf interessierst? Schaust du dir dann auch alles an oder schaust dir auch die ganzen Ergebnisse an? Wer hat da gewonnen? Wer ist da Personal Best gelaufen? Interessiert dich das so, oder?
Okay, also alles will ich jetzt nicht sagen, aber schon vieles quasi. Und auch wenn ich weiß, oh, da ist eine, da, also sagen wir sind bei einer EM und ich weiß, oh, heute läuft meine Freundin oder heute läuft ein Teammate von mir, dann gucke ich mir das natürlich an. Auch in der USA wird es einem wirklich ans Herz gelegt, dass man da wirklich ein Teamplayer ist. Man denkt, ja, Einzelsport-Art, aber dort wird es quasi ans Herz gelegt, dass wir quasi als Team agieren. Und so sind dann auch die NCAAs aufgebaut, dass man als Team Punkte sammelt. Und es ist man, wenn man fertig mit seinem Wettkampf ist, ist man wirklich im Stadion und feuert jeden an, quasi, egal welche Disziplin.
Okay, erlebst du das, dass es jetzt eher so ein amerikanisches Ding ist oder generell so in der Leichtathletik-Community eigentlich auch gang und gäbe ist?
Nicht so krass wie in Amerika, aber also klar, also dass man sich gegenseitig unterstützt, sollte ja immer der Fall sein. Genau.
Aber kennt man sich da jetzt auch ganz gut sportartenübergreifend?
Ja, also wenn man auf internationalen Meisterschaften ist, dann ist, also geht man ja als Team dahin quasi und ist dann auch die ganze Woche zusammen und dann freunde ich mich mit Sprintern an, mit Weitspringern, mit Läufern, allem Möglichen. Und in der USA, da sind wir eh, also da ist man eh eigentlich immer zusammen. Dann, genau.
Okay, das heißt, wenn du jetzt auf einen Wettkampf gehst, gehst du da mit dem deutschen Team zusammen hin?
Also wenn es ein internationaler Wettkampf ist, dann genau.
Ja.
Also wenn es quasi eine WM, EM, Olympia ist, ja. Und wenn es ein normaler Wettkampf ist, dann gehe ich als Einzel. Also dann gehe ich alleine dahin. Oder okay. Halt mit meinem Trainer.
Okay. Aber da kann man schon dann ziemlich einfach auch Leute kennenlernen, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Also cool. Ich finde es cool halt immer an der Leichtathletik ist, dass es halt so viele verschiedene Leute gibt quasi. Und dann, weil zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, das Fußball-EM anguckt, da waren die alle woanders untergebracht in Deutschland, also als die jetzt in Deutschland war, in anderen Bundesländern. Und zum Beispiel bei Olympia waren alle im gleichen Haus untergebracht quasi. Oder auch bei einer EM sind dann viele, also sind die Mannschaften im gleichen Hotel.
Ich fand das voll cool, als jetzt die Kugelstoßerin Gold gewonnen hat. Da kam sofort der Dreispringer rüber und hat gratuliert.
Ja, das war sehr süß.
Oder auch als die Mihambo Silber gewonnen hat, hat man die paar Minuten danach schon gesehen, wie sie Julian Weber beim Speerwurf angefeuert hat.
Genau.
Und irgendwie sowas finde ich halt irgendwie voll cool, wenn du trotzdem noch den Blick hast, auch was geht sonst noch im Stadion ab. Aber ich weiß nicht, wie einfach ist es dann für dich, auch während dem Wettkampf, auch wenn andere Sportarten parallel noch stattfinden, sich da wirklich drauf jetzt zu fokussieren?
Ich hatte da früher richtig Probleme damit, weil ich dann auch, also mein Kopf war dann irgendwie immer überall, also jetzt nicht im Wettkampf, aber vor allem im Training. Also dann war ich irgendwie, habe ich da ein Gespräch gehört, dann habe ich da, ist da jemand weit gesprungen, habe ich geguckt. Aber mittlerweile kann ich das gut ausblenden eigentlich quasi. Also wenn ich weiß, okay, jetzt geht's um was, dann ist mir egal, was die anderen machen quasi für die Stunde, die ich da stoße oder die ich dann im Wettkampf bin, sondern dann geht es nur um mich quasi.
Okay, aber wie ist es dann bei so einem großen Wettkampf in einem Leichtathletikstadion? Ist es für dich dann eher Reizüberflutung oder einfach Unterhaltung pur?
Als Zuschauer?
Nee, oder als Wettkämpferin.
Als Wettkämpferin. Ja, Unterhaltung würde ich eher sagen. Also wenn ich selber stoß, dann merke ich nicht, was um mich herum passiert. Aber sonst gucke ich gerne den anderen Leuten zu, quasi. Genau.
Okay, das heißt, für dich ist so ein ganz großer Leichtathletik-Tag eigentlich auch immer ein komplettes Erlebnis.
Genau, ja, das ist schon sehr cool.
Hast du da irgendwie auch so ein Favorite-Stadion, wo du so immer gerne bist? Irgendwie Lieblingswettkämpfe?
Ich fand das Stadion in Eugene, also das in der USA, wo die NCAAs waren, das finde ich sehr cool. Das ist auch ganz neu. Da gibt es auch einen Barbershop unten drin. Also das ist wirklich sehr cool aufgebaut.
Geil.
Das finde ich sehr cool. Da hatte ich die Ehre, dieses Jahr drin zu stoßen. Und sonst fand ich, also in Paris war ich noch nie davor. Ich fand das, also da als Zuschauer drin zu sitzen, fand ich schon sehr schön. Ja.
Du als Kugelstoßerin, du hast jetzt nie Wettkämpfe nur mal
mit der Kugelstoßenfraktion in irgendeinem Stadion. Das ist, sind immer, alle Disziplinen sind immer wahrscheinlich an einem Wochenende an einem Wettkampf zusammen, oder?
Also wenn international ist, ja, aber es gibt auch viele Meetings, wo nur Diskus angeboten wird oder nur die Wurfdisziplin. Dann gibt es auch Sprint-Meetings, Sprung-Meetings quasi. Also das teilt sich dann schon auf, bis halt große Meisterschaften kommen.
Aber so Diamond Leagues oder Meetings, das gibt es ja glaube ich auch. Das sind da genau. Auch immer alle zusammen, ja, oder?
Genau, aber die suchen okay. Sich dann auch quasi... Es sind nicht immer alle Disziplinen. Also manchmal gibt es Kugelstoßen gar nicht. Was ich auch letztens rausgefunden habe, dass es Hammerwurf gar nicht gibt. Also nicht mal, dass die gar nicht in der Rotation drin sind, sondern dass die einfach keine Diamond League-Wettkämpfe haben, die Hammerwerfer. Das fand ich schon traurig, als ich das gehört habe. Ja, das sollte man vielleicht mal ändern.
Hast du dir das Stadion oder die Arena in L.A. schon mal angeguckt? Augenzwinker?
Ich habe es gesehen, weil jetzt quasi nachdem die Olympia vorbei ist, haben die schon angefangen über L.A. zu reden. Also habe ich es mir angeguckt und ich fand es sah sehr gut aus. Also ja. da kann man drin werfen mal, ja. Das ja. Wäre schon cool.
Allein schon dieses Promo-Video mit Tom Cruise.
Genau, Alter. Ja. Die Amerikaner legen da
ordentlich. Hat schon Bock gemacht.
Legen da ordentlich einen vor.
Ja. Ich glaube, das Ding wird einfach nur eine reine Eventschleuder. Sag ich jetzt. Ich glaube, das werden keine geilen Spiele.
Sag doch sowas nicht. Ich will doch dahin. Zu allem.
Zu allem. Okay.
Zu allem. Ja. Nina, du bist 20 Jahre alt und widmest dich voll und ganz der Leichtathletik. Was findet sonst noch so Platz in deinem Leben? Oder vielleicht auch anders gefragt, was darf nicht fehlen in deinem Alltag?
Gute Frage. Also als Athlet, also ist da schon der volle Fokus eigentlich schon mit auf Schule und quasi den Sport gerichtet. Aber ich würde sagen, diese sozialen Kontakte, die sollten nie fehlen quasi. Also dass man auch im Training ist einfach mal Spaß hat oder dann auch danach sich gern. Also ich habe mich dieses Jahr gern und oft abends mit meinen Freunden dann an der Uni noch getroffen. Dann sind wir auch in der Mensa mal zusammen und essen dort und dass man sowas, dass das nicht untergeht.
Du hast vorhin auch erwähnt, dass du in der Kirche bist oder in die Kirche gehst. Ist das auch so eine Art Hobby, Tradition bei dir in der Familie? Ist das dir auch wichtig?
Also ich bin katholisch aufgewachsen und ja, das ist mir sehr wichtig. Also auch in den USA, es gibt viele, also so Athletenkreise, die quasi sich dann treffen immer und da bin ich auch gern mit dabei. Genau.
Merkst du dann oder ist es dann für dich auch so ein Faktor, dass du sagst, der Glaube hilft mir auch beim Sport erfolgreich zu sein?
Auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt ja auch manchmal so Zeiten, in denen es mal nicht so gut läuft und dann kann man sich wirklich dann darauf stützen.
Jetzt ist es ja auch so, dass du viel zwischen Deutschland und Amerika pendelst. Jetzt bist du ja hier gerade bei uns, bald gehst du wieder zurück. Ist es denn nicht auch schwer, so als Sportlerin im, ich sag mal, Land des Fastfoods, sich auch gesund zu ernähren?
Wir haben das Glück an der Texas-Uni, dass ich an einer guten Uni bin und die wirklich da auf Ernährung sehr hohen Wert legen quasi. Also es gibt auch quasi so Speisepläne, dann kann man sich quasi so das zusammenstellen, schon bevor man reingeht auf einer App quasi, auf was hatte der Fokus ist, also Kohlenhydrate, Eiweiße und dann stellst du dir quasi schon das Essen zusammen. Oder du kannst hingehen und die kochen sogar vor Ort dir dann, du sagst, ich möchte hier Nudeln und dann das rein, das und dann kochen die das vor Ort für dich. Dann musst du halt kurz 15 Minuten warten und dann kannst du es essen. Ja.
Okay. Aber ist es trotzdem, also wenn du jetzt zum Beispiel außerhalb der Uni unterwegs bist, ist es dann nicht auch manchmal so eine Art Kampf mit sich selbst, dass man jetzt nicht sagt, hey, komm, dann gönne ich mir ja wieder einen Burger oder so? Weil also, es ist ja schon so, dass es an jeder Ecke gefühlt einen Burger gibt, oder?
Ja, also ich habe noch nie so viele Burger gegessen wie in dem Jahr, glaube ich. Das ist schon ja, ordentlich, was die Amerikaner da in Fastfood haben. Und das schmeckt halt leider auch, aber man muss sich dann schon zusammenreißen, auch vor allem, wenn man dann weiß, okay, jetzt geht's in die Wettkampfsaison oder jetzt ist wichtig, dass man nicht übertreibt.
Ja. Schön. Jetzt haben wir am Anfang der Folge schon kreativ begonnen. Mhm. Du hast dein eigenes Team gegründet.
Ja.
Wie hieß es nochmal? Die Power Players.
Genau.
Die Power Players. Ja. Und jetzt darfst du zum Ende nochmal kreativ werden. Also wir kennen ja zum Beispiel alle so Showmatches wie zum Beispiel beim Tennis, wo dann auf dem Wasser oder auf dem Dach von Wolkenkratzern gespielt wird. Wenn du dir jetzt einen beliebigen Ort auf der Welt aussuchen könntest zum Kugelstoßen, wo wäre das?
Okay, wieder eine sehr gute Frage. Vielleicht am Meer einfach, also am Strand quasi, dass man danach dann baden gehen kann einfach, dass es dann nicht zu weit ist. Also ich bin auch gerne am Strand quasi, ich bin auch gerne im Urlaub, deshalb. Okay.
Aber nicht, dass die Kugel da im Boccia-Feld landet.
Nee, das wäre nicht so cool, natürlich. Nee, aber das stelle ich mir ganz lustig vor, glaube ich.
Dann, okay. Ja. Aber das heißt, so auf dem Wasser zum Beispiel, das wäre schon geil.
Ja,
ja.
Das wäre cool.
Nice. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Du hast es brillant gemeistert. Auch die Challenges, die dabei waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, der Zauber der Leichtathletik kam auf jeden Fall rüber in dieser Folge. Und auch schön zu sehen, wie vielseitig die Leichtathletik ist. Und vor allem ist es auch schön zu sehen, was für eine Reise du schon hinter dir hast und was du auch noch vor dir hast. Man merkt, dass du ambitioniert bist. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass da auf jeden Fall noch vieles kommt, dass du deinen Weg gehst. Und werden natürlich auch weiterverfolgen, was du machst. Das war sehr schön mit dir. Also vielen Dank, dass du da warst. Auch unseren Zuhörern möchten wir danken. Schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Nina, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Kugelstoßen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Kugelstoßen. Die Bühne gehört dir.
Okay, also ich würde sagen, schon im jungen Alter quasi nicht nur vielleicht in die Leichtathletik, sondern allgemein einfach die Kinder in Sport setzen quasi und dann gucken, was dann bei rauskommt. Das geht, also so Sport machen geht oft sehr gern unter. Und Leichtathletik, da ist einfach so viel dabei, dass man, also als Kind wurde ich da reingesteckt und jetzt bin ich Werferin. Das hätte ich damals auch nicht gedacht. Also quasi, dass man da wirklich an Orte oder an Disziplinen gerät, die vielleicht nicht so, keine Ahnung, typisch sind, genau. Und ja, die Leichtathletik ist ein toller Sport, auch zum Zugucken. Und es gibt auch so viele Athleten, dass man sich wirklich da ein Vorbild raussuchen kann und dem quasi vielleicht nicht nacheifern, aber quasi sich da ein bisschen ranhangeln, dass man vielleicht auch mal auf so einer Bühne steht.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.